Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 60. Dreimal 20, zweimal 30, sechsmal 10. Naja, ihr kennt das Spiel. Hallo.
Wurzel aus 4000.
Jetzt bin ich überrascht. Ist Wurzel aus 4000 tatsächlich 60?
Natürlich nicht. Also garantiert nicht, aber. Aber kurz mal klug wirken, dafür hat's gereicht.
Das wäre geil, das stimmt.
Soll ich mal ausrechnen? Ist egal.
Los, jetzt müssen wir das immer das schuldig. Also hallo Helge erstmal.
Hallo.
Und meine Wenigkeit ist Daniel und wir haben auch in.
Stimmt, hätte ich auch mal sagen dieser, können, was?
Aber es ist Wurzel aus 60, Wurzel aus 4000 ist 63,2455, bla bla bla.
Wirklich?
Wir sind dicht dran, ey, Helge, du bist ein Cracker.
Wirklich, krass.
Ein Checker.
Ich habe aber wirklich, ich habe so einen Moment überlegt, es könnte so ungefähr noch hinhauen und so.
Ja, ja,
aber
komm,
das ist ja voll krass.
Tu ich so. Jetzt machen wir mal. Klugscheißer hoch 3.
Das ist ja wirklich krass.
60 zum Quadrat ist 3600.
Ach stimmt, das hätte man auch. Hätte das ist man. Ja gar nicht so krass, so höhere Mathematik, das hätte man so nicht wissen können. Das komm, ich mir so klug vor und das ist gar nicht so.
Für deine Verhältnisse als Künstler warst du dicht dran, ne? Du hast keine Ahnung. Hast du überhaupt
fies.
Abi ich geschafft? Sogar, ich bin mir gar nicht sicher. Also.
Ja, aber nicht besonders gutes.
Letztens habe ich auf Deutschen Radio Kultur 1 gehört, der hat sein Studium abgebrochen, BWL-Studium abgebrochen und ist jetzt Professor für BWL. Ne? Muss da auch erstmal hinkriegen. cool. Über Umwege. Und da ging es gar nicht was. Ich krieg's nicht mehr zusammen, egal. Spielt doch keine Rolle. Ausgabe 60.
Er war dann eigentlich Gartenlandschaftsbauer und dann hat er noch, als Hobby ist er noch Professor.
Ich weiß es gar nicht. Wenn es mir zwischendurch wieder einfällt, sage ich euch noch, worum es ging. Aber ich fand das irgendwie faszinierend. Da ging es darum, dass man halt einfach
Ja, ist ja immer dieses typische Beispiel, so, was war nicht irgendwie Einstein, hatte der nicht irgendwie in Mathe eine 5
ja,
oder eine 4
das ist,
oder
ich,
so.
Ein Fake, das ist Fake News. Das ist Fake News.
Ja, ist ja egal, hört sich aber gut an.
So, Ausgabe 60. Wir haben wieder spannende Themen. Du hast zwei Bücher, ich habe drei Hefte.
Siehst du, hab ein bisschen was Falsches reingeschrieben diesmal, ne? Ja, ich habe Oblivion Song. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber ich wollte auch noch mal ein paar Wörter darüber wechseln. Und dann habe ich das andere Black Label Comic von Batman, Damned nennt sich das. Irgendwie an einer Stelle habe ich gelesen, das ist das erste Black Label Comic. Und bei einer anderen Stelle stand Der Weiße Ritter, das ist das erste Black Label Comic. Ist ja auch egal, auf jeden Fall wieder was von DC dabei, wieder Batman. Genau.
Ich habe drei Sachen. Eins Sache aus diesem kongenialen Duo Colin Bunn, Brian Hurd, man kennt es von Six Gun, Männer Black, dann Bat Reception und eine Miniserie in zwei Heften, The White Trees. Da war irgendwas, ich habe vergessen, was dazu war.
Hast du beide Hefte gelesen?
Nee, ich wollte es. Beim letzten Mal hatte ich das ja schon mal gesagt, dass ich das quasi auf der Agenda habe. Ich habe es dann vergessen, irgendwie zu bestellen. Deswegen habe ich nur Heft 1 gelesen. Asche auf mein Haupt. Cool. Aber das wäre so schön gewesen, man hätte das komplett lesen können. Aber es ist quasi, also in dem Fall auch Artwork-technisch, alles drei sind super. Und man muss es gar nicht irgendwie bewerten. Ich bin zwar immer der Typ, der am Ende das Beste raushaut, aber hier in dem Fall tue ich mich schwer. Also es ist alles drei gut. Ich kann hier einfach mal anfangen mit dem, was ich in dem Fall zuerst genommen habe, einfach weil man den Namen schon kennt. Colin Bunn kennt man einfach. Wenn ihr da draußen Comics schon mal gelesen habt, dann kennt ihr Colin Bunn und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Dann habt ihr nie wirklich Comics.
Ich sag auch einfach mal, ich kenne den.
Genau, und der hat am Anfang, du kennst ihn nicht? Doch, kennst ihn doch, oder?
Na klar, siehste. Mensch, wer kennt ihn nicht?
Ujojo, genau. Den Colin. Ja, tu mal so, ne? Wurzel aus 4060.
Ich hätte 3600 gesagt.
Ja, na gut, jetzt, wo du das sagst, könntest du natürlich recht haben. Nee, und
kannst du das andere
auf dem,
rausschneiden?
Nein, natürlich nicht. Ich schneide doch nicht. Habe ich eigentlich gesagt, dass es hier um Comics geht oder um Serien? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls um Comics und so. Man in Black ist...
Keiner kann uns mehr folgen, unserem Quatsch. Also erzähl, lass uns einfach über Comics sprechen, das können wir besser. Oder wollen wir über Autos sprechen?
Nein, Autos habe ich keine
Heute
Ahnung.
Heute Motorräder.
Heute, Motorräder habe ich noch weniger Ahnung. Obwohl mir letztens einer erklärt hat, dem seine Scheibenbremse hinten heiß gelaufen ist und der hat das ausgebaut bei uns in den Garage, also bei uns so ein Stückchen hin. Das ist schon cool. Egal, nächstes Thema. Bei Dark Horse, also
der fängt wirklich an.
Ich gucke da tatsächlich gerne zu und ich auch wenn ich jetzt direkt nicht Ahnung habe, aber wenn ihr zum Beispiel Kupfer Regenrinnen habt und die sind natürlich nach einer Weile, oxidieren die und da hat mir irgendein Handwerker mal erzählt, ey, wenn du diese irgendwann mal austauscht, diese Regenrinne gegen eine neue, dann scheinen die natürlich so golden, rot-golden neu. Weißt du, was du da nimmst, Junge? Da nimmst du ein altes Gurkenglas, also diesen Sud darin, weichst deinen Lappen darin ein und reibst dieses Rohr ein und ich sag dir, nach einer Woche sieht das genau aus wie das alte. Ich bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen, das zu machen. Aber wir unterstellen mal jetzt, das stimmt einfach logisch, Essig und so, ne, und die Säure und...
Habt ihr was gelernt hier?
Ja, wieder? Seht ihr mal, ne, nicht nur vegan, obwohl, die Gurken, ne, die sind vegan, ey, ich krieg vegan überall rein, da muss ich gar nichts können, aber auch Motorrad ist vegan irgendwie, oder? Ne, obwohl Motorrad und Leder, ich weiß es nicht.
Stopp, fang einfach mit dem Comic
genau,
an. Also wir sind bei Man in Black, ja, damit fängst du
Man
an.
Man in Black, genau, und da gibt es so ein Blurb, ich vergesse immer, wie das auf Deutsch heißt, von Patton Oswalt, den man vielleicht von King of Queens kennt, der politisch sehr engagiert ist und der hat das als, als grandioses Comic gelesen, also bewertet und man merkt schon, in Amerika hat Comic eine ganz andere Kultur, da schreiben auch mal Schauspieler und Comedians eben hin, wie sie einen Comic finden und denken nichts dabei. Stell dir mal vor, bei uns wird auf deinem Comic, weiß ich nicht, irgendjemand, der... Friedrich Merz ist schon wieder zu kommerziell. Obwohl mit deinem Background und deinem Vater vielleicht schon. Friedrich Merz schreibt hier, Helge Vogt, lest mal dieses Comic, das ganz Neue, das demnächst rauskommt, was noch nicht ganz fertig ist.
Nee, dass mir gerade der Name als erstes einfällt, ey.
Naja, alle anderen wären dann blöd. Jedenfalls, und allein schon wegen dem Artwork. Also das ist natürlich immer von Tyler Cook, Tyler Crook hat so Watercoloring, ist ganz, ganz toll gemacht und man hat so eine Gruppe von Jugendlichen, ja, bisschen älteren, also eine Gruppe von Leuten, die quasi fliehen, dann taucht da auf der Straße plötzlich jemand auf, so wie von hier, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast und die weichen dem aus und fallen da diesen Berg runter und man hat dann im Film würde man sagen, so einen Jumpcut in, was man später rausbekommt, in dieses Black Manor. Und da ist halt so ein altes Holz, eine Holzvilla und da hält sich der Vater, der so aussieht wie ein bisschen wie Engels, der Typ von Marx und Engels, vom Bart her, mit seinem Sohn. Und der ist so ein bisschen unzufrieden mit denen, der studiert so die dunklen Künste, sag ich mal. Der Vater merkt aber, also irgendwie so richtig talentiert ist der Sohn dann doch nicht. Und dann macht der Vater so einen kleinen Ausflug in eine Gruft, dort ist so eine riesengroße Sandohr, aber gefüllt mit Blut, also mit dem Opfern, die da irgendwie dargeboten ist. Und er geht in so eine Hinterkammer und da sind, ja, ich sag mal so ein Rotarier-Club-Verschnitt, aber von Untoten, ne, die ihn dazu animieren. Er soll halt da eben diese Beschwörungsformel, also diesen letzten Schritt machen, aber er kriegt es halt nicht so richtig zusammen. Also man merkt schon, das ist dann so ein bisschen horrorlastig und dann wieder zurück, immer diesem klassischen Rot, Gelb, Blautönen, Wasserfarben, die Tyler Crook so extrem gut drauf hat, wird dann stimmig erzählt, dass da eben bei diesem Autounfall, dieser Figur, die ja ausgewichen ist, diesem Unfall, da irgendwas mit nicht ganz rechten Dingen zugeht, denn um dieses Wrack, um dieses Autowrack ist ein riesiger Flammenkreis, wie so ein Krater und alles andere drum ist eigentlich unversehrt. Und dann kommt es aber, dann haben wir noch ein paar andere Elemente. Also wir sehen die Polizeiwache, wo einer quasi spontan sich entflammt. Darum geht es aber nicht. Aber einer aus diesem Truck oder Van, wie auch immer, ist geflohen und versucht vor einer dunklen Macht zu fliehen, ne, und rennt auf dieses Menschen zu und man merkt, er wird eben von diesen Figuren verfolgt oder sie ist es ja, sie, er, ich weiß gar nicht mehr, egal, ist schon etwas länger her und dann taucht eben dieser Black, also Männer Black ist halt, Black ist halt dieser Typ und.
Das ist dieser weiße Typ, wa?
Ja. Mit, also dieser Engelsverschnitt von der Frisur her, also vom Bartwuchs her. Und er verschiebt seine Grundstücksgrenze durch Zauberkraft und schützt dieses Mädchen halt. Und sie hat halt, sagen wir mal, besondere Fähigkeiten, die er sofort wahrnimmt. Und er wird sie natürlich ausbilden. Also sie ist quasi der, ja, dunkle neue Messias. Ich weiß nicht, ob es so Dark Art ist. Ich habe erst den ersten Band gelesen, aber es ist gleich wieder so eine, wie bei The Sixth Gun, so eine paranormale Komponente mit dabei, gepaart von erstklassigem Artwork und einer Geschichte, die an allen Ecken irgendwie rund ist, die einen sofort, wie sagt so schön, catcht und man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und deswegen, ich mache es diesmal kurz, da muss man gar nicht sagen, also wer Brian Hurd kennt, der wird hier begeistert sein. Das ist einfach ein Buch, das wie, mir fällt dummerweise, Colin Bunn und Brian Hurd, das sind so Co-Autoren, die das zusammen machen, aber Colin Bunn ist wahrscheinlich der den Namen hergibt und Brian Hurd ist aber mittlerweile eigentlich mindestens ebenso bekannt in der Szene, wobei ich immer nicht weiß, in welchem Umfang da wer was beisteuert. Ich versuche gerade mal rauszukriegen, ich hatte eins vorgestellt, vor kurzem, das ebenfalls genial ist, was noch stärker an dieses Artwork erinnert, was man hier zu sehen bekommt. Das hieß,
gibt nicht so viele,
Harrow,
oder?
County.
Mit Wasserfarben.
Nee, also Harrow County, okay. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob da, doch, da war der Illustrator auch Tyler Crook. Insofern ist das schon dieses kongeniale Duo. Also da hat sich ein Team gefunden, die kontinuierlich tolle Geschichten erzählen, die alle so ein, ja, Gothic-Horror-Element haben, würde ich es mal ausdrücken. Und auf ganz verschiedenen Ebenen extrem gut funktioniert. Und ja, Männer Black in Ausgabe 60, mein erster Tipp, neben diesen ganzen anderen bekannten Dingen wie The Sixth Gun, Damned, Harrow County, The Dark Ark, war ich nicht ganz so begeistert. Da war meiner Meinung nach die Geschichte nicht ganz so gut. Aber Colin Bunn sollte man auf dem Radar haben. Der liefert in regelmäßigen Abständen extrem gute Sachen ab. Insbesondere dann, wenn das Artwork eben von Tyler Crook ist. Ja. Kurz und schmerzlos.
Sag mal, also du hattest gerade irgendwie so angedeutet, dass es irgendwie so ein bisschen politisch oder so, aber das ist es nicht wirklich, oder?
Habe ich angedeutet, dass es politisch ist?
Nee, hab ich nicht. Ja, du hast irgendwie gesagt, dass der Schauspieler sich auch
politisch
äußert oder so, und da hatte ich jetzt gedacht,
der dass sein, es dann auch sein das Comic Senf so ein bisschen dazu gegeben hat am Anfang, Patton Oswalt,
ja.
Der ist immer politisch tief, aber so Anti-Trump.
Okay, das hat aber nichts zu sagen mit
dem. Nee, hat aber da überhaupt nichts zu tun. Es ging bloß darum, dass eben er seinen Namen hergegeben hat, quasi für dieses Buch Werbung zu machen. Und dass bei uns eben das Comedians oder Autoren, also gut, erstens gibt es bei uns nicht so eine dichte Szene an Comic-Autoren, wo, ich sag mal, gefühlt 100 verschiedene Titel jeden Monat rauskommen. Aber wäre mal interessant, wenn du so Bücher hast wie Trachtmann und du schickst das irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen Schauspielern, ob dann irgendein Feed mit dem Hinweis, ich hätte gerne hier ein Zitat, irgendwas Kurzes für dieses Buch, ob das irgendwie machbar wäre, weiß ich gar nicht. Ja.
Wahrscheinlich würden die dann die Hand aufhalten und ja, also hat sich jedenfalls interessant angehört, muss ich sagen. Weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, wo das hingeht, wie du schon meintest, so ein bisschen geht es in so eine Horrorrichtung.
Naja, es ist halt so, ja, heißt das supernatural, also so übernatürlich, alte Machenschaften, eine alte Verbundenheit, da, also verbunden wie so ein alter Clan, so irgendwas, also Beschwörungs, es war ja bei der Six Gun ähnlich, ne? Du hast halt immer so übernatürliche Elemente, die irgendwo hinführen und die Farben machen es schwer einzuordnen, aber die Lippenform deuten darauf hin, dass da afroamerikanischer Hintergrund bei dem jungen Mädel vorherrscht. Ja. Guckt euch mal an, das Cover ist schon genial, also das hat schon so einen tiefen, also der Schriftzug ist so, Männer Black ist schon so, ja, 70er, vielleicht 60er Jahre Horror Schriftzug, dann hast du halt sie in, ja, so Ranken und ihn, diesen Black, der da in einem Türrahmen steht und quasi die Erleuchtung für sie ist, keine Ahnung, interpretationsmäßig ist da echt viel drin. Dark Horse macht eben extrem gute Bücher. Reingucken, lesen. Stimmt,
das ist von Dark Horse, hast du recht.
Und das
du hast lange nichts mehr von Image gehabt, oder? Oder habe ich das irgendwie verpeilt? Nee,
das stimmt.
Ich glaube, du hast letztes Mal auch nichts von Image, ne? Nö.
Letztes Mal war, da war DC nochmal.
Und Aftershock.
Und Aftershock, genau. Doch, diesmal weiß ich gar nicht, erinnern. Noch was für.
So, jetzt muss ich mal fast überlegen. Ich glaube, ich fange einfach mal mit Oblivion Song an. Also wie gesagt, ich glaube, Daniel hatte da auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich habe das jetzt erst entdeckt und ja, wollte halt auch noch mal ein paar bisschen was darüber erzählen, wie mir das so gefallen hat. Und zwar, ja, um es kurz zu machen, ganz gut, also sehr gut. Und ja, du hast auch noch ein Comic, was du vorstellen wolltest, ne?
Genau so ist das.
Nee, nee. Also, worum geht's? Also, ein Mann und eine Frau flüchten durch so eine seltsame Welt. Also, einerseits ist sie gar nicht so seltsam. Man erkennt nämlich in diesen Trümmern dort irgendwie Häuser. Sieht halt wieder mal nach USA aus und zerstörte Autos und Straßen. Andererseits ziehen sich aber so seltsame, organische, pflanzenähnliche, so nennen wir sie mal Tentakeln über diese Stadt. Also so ein bisschen, ich weiß gar nicht, kann man alienmäßig sagen kann? Eigentlich nicht so wirklich. Also nicht dieses Biotech. So ein bisschen, naja, irgendwie so Schleimzeug oder was auch immer. Jedenfalls sehen wir jetzt auch den Verfolger. Es ist so ein riesiges, vieräugiges Monster mit so einem dreieckigen Mund, so der mit riesen Zähnen besetzt ist auch noch. Und als wenn es nicht schlimm genug wäre, auch noch riesen Krallen hat das Vieh. Und es jagt hinter den beiden her. Und der ein dritter Mann, der beobachtet diese Szene sozusagen und zielt dann auf einmal mit einem Scharfschützengewehr. Und man denkt dann so, ah cool, das ist anscheinend der Retter. Aber nein, der schießt dann auf einmal auf diesen Mann. Und das Geschoss trifft ihn dann an der Schulter, piept zweimal, dann gibt es einen Blitz und dieser Mann ist auf einmal weg. Also verschwunden sozusagen. Oder hat sich aufgelöst, man weiß es noch nicht so genau. Der kann ja auch sein, dass er vaporisiert wurde oder so. Jetzt hat die Frau zwei Feinde, vor der sie sozusagen flüchten muss. Da gibt's ja, also dieser Mann ist sozusagen, ja, der ist ja jetzt auch ganz klar ein Feind. Der hat ja auf ihren Freund da geschossen. Und zack, ist sie getroffen, es blitzt und sie verschwindet auch. So, doch jetzt ist dieses Monster halt auf den Scharfschützen aufmerksam geworden. Also die scheinen sich auch nicht zu kennen oder so. Und der drückt dann auf so einen blauen Knopf hier auf seiner Brust. Aber es passiert nichts. Und das Monster rennt immer näher, kommt immer näher und die Jagd geht dann kreuz und quer durch diese seltsame Stadt. Das Monster verpasst dann dem Mann auch noch so einen Stoß, reißt das Maul auf, der Mann liegt im Maul und die Zähne gehen immer weiter zusammen. Und kurz bevor diese riesigen Zähne ihn dann zerteilen, rammt der Mann sich eine von seinen Patronen auf einmal in den Hals, back! Und der gleiche Blitz, den wir jetzt schon von den beiden anderen kennen, und er ist auch verschwunden. Ja, also fand ich einen sehr, sehr geilen, fulminanten Einstieg. So beginnt die neue Comicserie von, ja, dem Walking Dead-Schöpfer, sage ich mal, Robert Kirkman. Aber anders als The Walking Dead, wenn ihr die Comics kennt, ist es diesmal mit, ist eigentlich ein bisschen gemein, aber diesmal mit coolen Zeichnungen und dann sind die auch noch farbig. Also ich fand die ersten Walking Dead Teile wirklich super gut gezeichnet, das war ein anderer Zeichner irgendwie. Und dann wurden die so ein bisschen, ja, so skizzenmäßiger, realistischer irgendwie, auch noch eigentlich gut, also da kann man nichts sagen, aber die bleiben halt schwarz-weiß. Und diesmal ist wirklich auch gerade diese Farben sind total toll. Diesmal ist einfach mal cool, eine Kirkman-Geschichte zu sehen, wo man wirklich an den Zeichnungen und so weiter gar nicht meckern kann. Genau. Du hast sie ja auch gelesen, ne?
Ja. Und
kannst du dich noch ein bisschen erinnern?
Ja, es ist schon extrem lang, ist es übertrieben, aber es ist schon ein Weilchen her.
Ich glaube, es gibt schon fast ein Jahr, glaube ich.
Oder so über ein Jahr.
Genau. Also das ist halt, also die Geschichte ist natürlich viel, viel größer. Also vor 10 Jahren verschwanden auf einmal 300.000 Menschen aus Philadelphia und die Regierung hat dann eine Zeit lang alles versucht, um diese Menschen zurückzuholen. Aber also nicht nur diese Menschen sind eigentlich verschwunden, sondern eigentlich ist der ganze Stadtteil verschwunden oder besser gesagt, er ist irgendwie ausgetauscht worden. Und zwar genau halt an irgendeiner jetzt gefühlt x-beliebigen Stelle und die Gebäude und Autos, die sich an dieser Grenze sozusagen befunden haben, sind dann wirklich auch so fein säuberlich abgetrennt und stattdessen ist dort dann dieses seltsame andere Landstück erschienen, also wie gesagt, wie ich schon meinte, so ausgetauscht halt. Da ist dann so ein seltsames, pilzbefallenes Gebiet mit aggressiven Monstern auch. Mit zum Beispiel diese Monster, die wir jetzt gerade gesehen haben, so eine Art. Und Zehntausende verloren dann in diesem Kampf gegen diese Wesen, die da auf einmal ankamen, dann auch ihr Leben. Also da gab es einen riesen Krieg. Und jetzt hat die Regierung dann einen Schlussstrich gezogen und die restlichen Verschwundenen wurden für tot erklärt, weil die sind ja jetzt lange genug sozusagen weg, 10 Jahre. Und die Suche hat ein Ende. Genau, und diese Suche, die funktioniert halt so, das ist ein bisschen, also so wissenschaftlich durch irgendwie Wellenbrechung oder wie auch immer. Wir haben halt diesen Scharfschützen, den wir aus dem Anfang kennen, aus dem Intro. Der hat es sozusagen entwickelt und der ist, für ihn ist auch diese Suche immer noch nicht vorbei. Man denkt halt erst so, ah, er ist total selbstlos und will anderen helfen, aber er sucht anscheinend seinen Bruder und irgendwie scheint Nathan, so heißt der, auch damit was zu tun zu haben, dass der überhaupt im sogenannten Oblivion dort überhaupt hingekommen ist. Genau, also oder vielleicht auch hat er was damit zu tun, dass er dort noch ist. Und das, also das werden halt, das Coole bei diesem Comic ist eigentlich, dass dort immer neue Geheimnisse aufgemacht werden, aber auch das Schöne ist, dass da auch laufend Geheimnisse gelüftet werden. Genau, jedenfalls, vielleicht ist es auch was ganz anderes, was ihn dort zutreibt. Es gibt nämlich dort auch diese betörenden so Geräusche, die, also man kann sich das ja in so einem Comic nicht so richtig vorstellen, aber wie so Musik anscheinend sind die dort zu hören und wirken an, so ein bisschen anscheinend wie so eine Droge. Und das ist der Oblivion-Song, also so wie dieses Comic halt heißt. Das, so nennt sich das, oder so nennen die das, diese seltsamen Geräusche. Ja, ohne zu viel zu verraten, der Bruder, der lebt tatsächlich noch, will aber vielleicht gar nicht gerettet werden, so scheint es irgendwie. Und die anderen Überlebenden, wollen die überhaupt gerettet werden? Und Nathan wird anscheinend schon eine ganze Zeit beobachtet. Und ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen mehr, aber es ist schon cool, diese vom Pilzen befallenen Überlebenden zu sehen und sich so seine Gedanken zu machen. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel verraten. Also die sind teilweise so, weiß ich nicht, dann haben die am Arm komplett so Pilzdinger oder irgendwie so. Also sehen dann schon so aus, als wenn die so halb zu der Welt gehören oder so teilweise. Und ich habe mich jetzt, also ich sag jetzt eher so Sachen, die ich mich selber gefragt habe beim Lesen. Das sind jetzt nicht Antworten oder so. Und zwar habe ich mir dann überlegt, ob dieser Befall vielleicht auch so eine psychischen Folgen vielleicht hat, dass diese Menschen dann zu so seelenlosen Hüllen vielleicht werden oder zu so einer Art, so kennst du ja so Parasiten, also dieses, ja, dass das nur noch die Träger sind sozusagen. Und es ist eine sehr interessante und wie ich halt finde, vor allem auch sehr gut erzählte Geschichte, die halt, ich habe es schon angedeutet, halt viele Fragen immer wieder aufwirft oder so Rätsel, die man halt gerne beantwortet hätte und deshalb auch einfach weiterlesen möchte. Und es gibt halt laufend Wendungen und Cliffhanger und es gibt auch ein sehr interessantes Nachwort. Dort verspricht dann Kirkman zum Beispiel auch, dass er diese Geschichte, dass die sich garantiert in eine ganz andere Richtung entwickeln wird, als der Leser zu Anfang denkt. Und ehrlich gesagt, mir geht es hier auch schon bei diesen Kapiteln, die ich hier gelesen habe, das sind ja 5 Kapitel, da hat sich auch schon einiges immer hin und her gedreht. Und da bin ich echt mal gespannt. Und genau, er schreibt auch noch, dass er durch Walking Dead halt echt viel gelernt hat. Und die zum Beispiel jetzt, also als dieses Trade Paperback sozusagen rauskam, die ersten 5 Kapitel, da waren dann schon 13 Kapitel fertig. Das war ihm halt wichtig, dass er auf jeden Fall über ein halbes Jahr schon mal Vorsprung hat, weil das bei Walking Dead halt nicht so war und dann ganz oft richtig Probleme es gab, weil natürlich, ich meine, die Leute wollen auch mal Urlaub machen oder so oder irgendwas klappt nicht so, wie man denkt. Genau, allerdings jetzt auch noch, das war jetzt viel Positives, ich will jetzt auch noch ein bisschen Kritikpunkte und zwar, vielleicht kannst du dich daran erinnern und zwar, ja, also für mich hat es so ein bisschen bitteren Beigeschmack, weil, kannst du dich daran erinnern oder vielleicht auch einige Stammhörer, ich war ja, ich glaube, das ist so 2 Jahre her, 2 Jahre im Sommer, da war ich ja mal in Griechenland und da habe ich so ein paar Comicläden abgeklappert, kannst du dich noch erinnern?
Ja, hast du erzählt, genau.
Genau, weil da war ja dieses eine Comic, ich habe nochmal nachgeguckt, wie der Typ hieß, Michael Dialynas. Und das, also ich habe so lokale Comics halt gesucht und da gab es dieser Zeichner, das ist halt ein Grieche, der, das wurde mir empfohlen, die Comics, die er gemacht hat, weil der halt ja so ein bisschen durchgestartet ist, bei Boom dann auch was veröffentlicht hat. Und das, was ich damals gekauft hatte, war The Woods. Und da ging es halt darum, dass eine komplette Schule mit ihren Schülern, Lehrern und anderem Personal auf einmal in eine andere Welt transportiert wurde. So. Und ich fand es damals total genial. Also gerade, also erstmal die Idee, dass die als einfach ein Stück von der Erde sozusagen verschwindet und in eine andere Dimension geschafft wird. Und dann halt auch diese, dass es halt sich um Schüler handelt, mit denen man dann zusammen diese neue Welt erkundet. Und da Schüler, das Coole daran war ja auch, dass Schüler halt irgendwie auch immer Schüler bleiben, dass die halt trotzdem noch ihren ganzen Scheiß machen, sozusagen. Also so was man halt macht als Schüler. Es gibt halt, weiß ich nicht, den Bully irgendwie, der irgendjemand ins Klo steckt, und dann gibt es den Streber, dann verlieben sich welche ineinander und die Liebe wird nicht geteilt und so. Und das ist natürlich schon alles ein bisschen anders als Oblivion Song, aber vieles kam mir einfach dadurch auch nicht so neu vor, und sogar hatte ich das Gefühl, irgendwie diese Farbpalette mit diesen ganzen Lila- und Pinktönen, irgendwie die hat mich auch schon total an The Woods erinnert. Also es kann jetzt auch wirklich ein Zufall sein, aber in The Woods, da gab es zum Beispiel dann auch so Parasiten, und dann gibt es auch in The Woods, sowohl dort als auch in Oblivion Song, gibt es halt auch so eine mutierten Vögel, die sich irgendwie, fand ich jedenfalls, auch so ein bisschen ähnlich sahen. Und vielleicht ist ja auch alles ein Zufall, aber vielleicht hat Robert Kirkman ja auch The Woods gelesen, und das Jahr ist ja auch eine Weile her und ist wahrscheinlich für diesen Griechen ein Erfolg gewesen, aber es war jetzt nicht sowas, also es ist ja nicht Saga oder es ist nicht Walking Dead oder es ist nicht, weiß schon, es ist nicht eines von diesen Riesencomics geworden, sondern es ist halt so ein Independent-Hit mehr oder weniger vielleicht, höchstens. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er das damals auch gelesen hat und da irgendwie dachte, oh, ist irgendwie geil, kann man vielleicht ein bisschen anders machen. Und ja, also was erzähle ich das alles? Ich finde, das macht jetzt Oblivion Song auch nicht wirklich schlechter. Was ich nur vielleicht damit sagen will, es lest beides am besten. Ich fürchte nämlich, dass The Woods halt niemals diese Leserschaft gefunden hat, die es meiner Meinung nach verdient hätte. Hast du das eigentlich mal reingeguckt?
Ja, ich habe den ersten Band auch gelesen, aber ich glaube, im direkten Vergleich würde ich The Woods sogar vor The Oblivion lesen. Aber liegt vielleicht daran, aber auch, dass du bei einem Namen wie Robert Kirkman, wobei ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ausgeprägt sein Anteil da ist, irgendwie noch einen Tick mehr erwartest.
Also er steht da als,
Autor. Ist ja als Co-Autor. Mit
als Autor.
War nicht mit
ich glaube, der andere ist ja Zeichner.
Ja, aber ich dachte,
der andere ist wirklich nur für die Zeichnung. Hier steht Story Robert Kirkman, Zeichnung Lorenzo De Felici.
Okay, ich dachte irgendwie, der war auch Co-Autor mit der Zeichner, aber egal. Also ich fand auch, mich hat das damals so, glaube ich, an diese Elizabeth Bradweiser, also von der Kolorierung so ein bisschen erinnert. Fand aber auch, dass da jetzt, ja, sagen wir mal so, dass das bisschen Faszination noch gefehlt hat, was vielleicht so ein ganz ausgeprägtes neues Werk hätte oder neuer, unbekannter Autor oder sowas. Aber trotzdem, spannendes Ding bis zum Schluss, und bleibst du dran? Ich habe das, glaube ich, nie weitergelesen nach dem ersten Buch.
Könnte gut sein. Also eine Sache, die ich ganz gerne, ich kopiere das mal kurz in den, ich glaube, du hast Skype, glaube ich, gar nicht offen, ich kopiere es dir trotzdem mal kurz dahin, weil ich habe eine Sache entdeckt. Kennst du Read Comic Online, die Seite?
Nee.
.to?
Nee.
Das kommt mir, ich weiß nicht, ob die vielleicht ist die, dieses .to kommt mir schon wieder so seltsam illegal vor. Ja, also da kann man nämlich anscheinend alle The Woods Comics komplett durchklicken.
Was? Sich Read
und durchlesen.
Comics.to.
Read Comic Online.
Ach so, online. .to. Read Comic Online. Mal gucken, ich sag dir gleich, ob es den Fischi-Eindruck macht.
Na, es sind auf jeden Fall keine komischen Sex oder irgendwelche, das ist ja, glaube ich, bei Kinox.to war das immer so, mit diesen ganzen Pornokram irgendwie.
Such mal doch mal Impression. Okay.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Stimmt, du gehst da wirklich vor wie so ein Detektiv.
DMC, Privacy Policy, Cookies, Third Parties. Ich glaube, das ist eher so nicht ganz von den Original. Haben wir Werbung für eine illegale
Seite? Dann habe ich diese Seite nie erwähnt. Also jedenfalls, hier steht eigentlich so, alles irgendwie gehört den Ownern und bla. Und, aber ja.
Aber hier ist halt auch Kick-Ass zum Beispiel mit dabei. Alle 18 Ausgaben. Nur mal so als Beispiel irgendwie, klar.
Gut, dann machen wir lieber gar nicht weiter Werbung für sowas. Egal, jedenfalls, sonst wäre das vielleicht ein Tipp gewesen, um wenigstens mal kurz reinzulesen. Genau, also nochmal vielleicht zu dem. Nochmal ganz kurz zu dem, ich war ja gerade so schön bei dem negativen Kram. Nee, was ich fand da zum Beispiel auch so ein bisschen klischeemäßig, diese Geretteten, ne, die dort, wie die er zurückgeholt hat, die sind dann auch so seltsam in der normalen Welt, dass die irgendwie, also ich finde, das ist so dieses typische Klischee eines Vietnam-Veteranen oder so, dass der dann, oh, er hat ja dieses Trauma und er kommt in der Welt nicht mehr klar. Das war mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen zu mit dem Dampfhammer. Da, das könnte man, glaube ich, auch ein bisschen feinfühliger vielleicht erzählen, diese Geschichte, die man eigentlich schon kennt, oder dieses Trauma. Aber ich muss trotzdem sagen, ich sehe es nicht ganz so, also das hat sich ein bisschen zu negativ bei dir angehört, weil ich finde, was halt Robert Kirkman wirklich gelernt hat, ist halt einfach dieses, ey, da ist auf einmal, weißt du, er sucht seinen Bruder, da ist er auf einmal und dann will er nicht weg und dann hat er einen Grund, warum nicht weg will. Und dann, also ich könnte ja sonst was noch erzählen, was da alles passiert. Also irgendwie ist es gefühlt nach allen paar Seiten, ist es so krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und also wieder ein Cliffhanger und so. Vielleicht lutscht sich das nach einer Weile auch ab. Aber das ist auf jeden Fall so, wie nennt man nochmal sowas, so ein Page-Turner irgendwie, weißt du, wo du halt immer wissen willst, krass, wie geht's jetzt weiter? Und so habe ich eigentlich auch aufgehört. Und hätte ich mehr da gehabt, hätte ich wahrscheinlich direkt weitergelesen. Ob ich jetzt nochmal Neues kaufe, ist die Frage, weil ich habe, ist mir dann aufgefallen, The Woods auch nicht zu Ende gelesen. Und da fand ich halt dieses Setting einfach, Schüler und so, fand ich halt einfach so interessant, auch in diesem Zusammenhang. Halt nicht so ein Sniper-Schütze oder coole, irgendwie coole Wissenschaftler und Veteranen und irgendwelche Krieger, sondern halt wirklich so eine Kids, das fand ich irgendwie spannend. Aber ich sag nochmal Daumen hoch, ne? Und zwar eigentlich für beide, aber jetzt, es geht ja vor allem um Oblivion-Song, also Daumen nach oben auf jeden Fall. Eine coole, sehr verzweigte Geschichte, die aber, also die trotzdem nachvollziehbar bleibt. Und mit, also deswegen, das finde ich auch einfach, da merkt man, der kann halt schreiben, dass du, das ist zwar verzweigt, aber es ist nicht so, was soll das jetzt heißen, sondern es ist alles ganz klar und mit jeder Menge Rätseln, die aber auch gelöst zu werden scheinen und teilweise auch schon gelöst wurden und einer wirklich sehr coolen, fantasiereichen Welt und tatsächlich mal halt mal ausnahmsweise super Zeichnung von Lorenzo de Felici oder wie man ihn ausspricht. Also, coole Sache.
Kommen wir doch zu meinem nächsten und es ist nicht Image, sondern es ist erneut Aftershock und Aftershock, wie soll es anders sein, hat so einen leichten Touch von Horror im Gepäck. Bad Reception hat mich am Anfang so ein wenig an, da gab es doch so ein Buch von Stephen King mit so einem Handy, tralala, wo die alle, wie hieß denn das, keine Ahnung, fällt mir auch wieder ein. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin auf dieses Buch. Entweder weil das Cover so cool war, dass da siehst du halt so eine ganz viele Telefone und so ein Wedding Cake und dann klatscht da quasi, bin mir gar nicht sicher, was das eigentlich ist. Irgendwas zerteilt diesen Kuchen jedenfalls sehr blutig und dachte mir, ach naja, komm, Aftershock, hast du ja schon mal gesagt, man kann nicht so viel verkehrt machen. Cell heißt, glaube ich, das Buch von Steven. Naja.
Ah, ja, stimmt.
Das sagt und mir auch was. Dann habe ich es bekommen und durchgeblättert und muss sagen, so die ersten gefühlt 10 Seiten war ich ein wenig enttäuscht. Wer auf Aftershock Comics danach guckt, der wird vielleicht auch merken, warum. Weil da ist viel schwarz und da sind diese, ich sag mal, Texting-Sprechblasen. Und das ist so ein Gespräch, wenn ich es recht Erinnerung habe, es ist schon ein Weilchen her. Also ein Weilchen, es kam erst im August raus, aber es ist schon ein, zwei Wochen her, als ich es gelesen habe. Zwischen einem Radiomoderator und einem Psychologen oder einem Anrufer und einem Psychologen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das ist so ein ständiges Hin und Her. Und auf der ersten Seite ist so ein bisschen rot und dann ein bisschen mehr rot. Und dieser rote Streifen, der wird immer dominanter, bis am Ende eine Frau in weiß gekleidet, mit dem Handy in der Hand, blutend tot am Boden liegt. Und im nächsten, weiß ich nicht, Seite 4, 5 oder so, sieht man dann das Handy in der Hand und das No Signal und blutige Fingerabdrücke. Und sie hat dann versucht, da irgendwie vermutlich irgendjemanden zu erreichen. Und dann macht man einen Cut und dann geht die Geschichte eigentlich erst so richtig los und mit einem Artwork, das mich dann wiederum begeistert hat. Der Artist dahinter ist Juan Do, der Colorist ist Juan Do, der Letterer ist Juan Do und der Autor ist, man wird es kaum glauben, Juan Do. Und da immer, das finde ich immer faszinierend, wenn einer wirklich alles macht an einem Buch und dann aber auch noch so gut ist. Also es ist ja nicht so, also so ein Multitalent ist ja manchmal nicht.
Kann eins besser als das andere sozusagen.
Nicht jedem gegeben, aber der schreibt gut. Also die Geschichte ist packend. Wie gesagt, bis auf vielleicht ein wenig, wie sagt man, ein Slow Start, also so ein langsamerer Auftakt. Und dann ist man aber in einer Geschichte drin, die auch visuell, also andersrum, die auch nochmal zusammen, ganz zusammengefasst. Also wir haben ein Celebrity, also so ein, wie heißt das auf Deutsch, oder diese neumodische Kram?
Star-Paar,
die Hochzeit des Jahrtausends feiern wollen. Ja, die sind sehr bekannt, haben...
Wie heißt das auf Deutsch? Star.
Star, okay, genau. Millionen Follower auf Instagram und Co. haben, also in diesen Social Medias quasi ihr Leben offenbaren und alle hängen sie an ihren Lippen. Und die wollen irgendwo, sagen wir mal, auf einer einsamen Insel heiraten, mit der Besonderheit, dass alle eingeladenen Gäste eben kein Handy, es gibt dort kein Wi-Fi, kein Telefon, also man will sich quasi von dieser virtuellen Welt.
Das ist doch kein Leben.
Abkapseln.
Das ist doch kein Leben,
genau.
Mensch.
Und das ist halt die Bedingung, wenn man da hin will. Und die machen diese Vorbereitung und die lieben sich halt ganz toll. Und dann gibt es nochmal so das letzte Mal so nochmal einen Tweet oder einen Post über Instagram an die Fans, dass wir jetzt quasi offline gehen. Und das allein ist schon gut gemacht. Aber sagen wir mal, ja, also ein Viertel der Seite oder der Seiten im unteren Teil dieser Geschichte spiegelt halt eben nicht dieses Paar wieder, sondern zeigt irgendwie eine andere Geschichte, die zwar im Hintergrundton okay. Gleich rot ist, aber die Elemente wirken so ein bisschen wie so, ja, man sieht diese Insel, also Pflanzen in Blau und man hat da irgendwie so einen Seitstrang, der gleichzeitig parallel quasi auf dieser Seite erzählt wird, der irgendwie genial ist. Auf der einen Seite diese Probleme des zukünftigen Paars, das heiraten will. Auf der anderen Seite wird dann ein weißer Hirsch oder vermeintlich weißer Hirsch getötet. Und das habe ich bisher noch nicht so gesehen, dass auf einem Panel quasi zwei Geschichten gleichzeitig irgendwie also rübergebracht werden. Und das fand ich schon beeindruckend, also dieses Paar, das da hin will.
Aber funktioniert es denn oder lenkt das eine vom anderen ab? Also meistens ist es doch wahrscheinlich so, dass man das eigentlich das eine interessanter findet als das andere und dann eher das eine.
Nee, es oder? Funktioniert. Man braucht
also auch, ergänzt sich das irgendwie?
Ja, doch. Dann? Also man braucht aber auch eine Weile, um das, also jetzt ihr natürlich nicht, um das zu raffen, dass das in diese Richtung geht. Weil am Anfang denkt man so, warum gibt es da unten diesen Balken? Es ist schon ein breiteres Panel. Aber warum gibt es das da unten? Ne? Und du hast halt auch so einen Journalist, der sich da irgendwie mit reinschleichen will in diese Hochzeit und da irgendwie über einen Pizza-Delivery-Service da irgendwie mit reinkommen will. Gibt da noch einen Typen aus dem Knast. Also es gibt so eine tiefe Geschichte, die man diesem Titel Bad Reception erstmal gar nicht irgendwie ja, vermutet hätte. Und man weiß auch nicht so richtig, ist diese Frau am Anfang die Braut, die da abgeschlachtet worden ist? Ist es nur irgendein Hochzeitsgast, der es quasi nicht überlebt hat? Da kommen auch ganz viele Celebrities quasi, also Berühmtheiten, die da quasi der Hochzeit teilnehmen wollen, die sich aber bereit erklärt haben, eben ihr Handy abzugeben und sowas. Und ja. Das ist halt von der Geschichte genial erzählt. Ich weiß gar nicht, mittlerweile sind, glaube ich, drei Ausgaben draußen. Oder lass es vier sein.
Ich glaube, das dritte ist noch nicht draußen, oder, wenn ich ja, richtig gut. sehe. Dann die ersten beiden sind draußen.
Aber, und das kommt da tatsächlich nicht so oft vor. Also, dass eben dieser Juan Do vom Artwork her so genial ist. Also wenn du halt da glaube auf Aftershock runterblätterst, siehst du halt in den nächsten Ausgaben zumindest die Qualität des Artworks.
Ja, genau, das ist, ich bin da gerade, also ich baue ja immer die Sachen immer für euch bei YouTube ein und von der ersten Ausgabe, also ich muss ja echt sagen, so kann man doch kein Comic anfangen.
Nee, eigentlich nicht.
Mit drei Seiten erstmal nur schwarz, ne? Das ist irgendwie, ist das ja echt voll das.
Das zieht einen so runter, aber No-Go. Man, das, trotzdem dieses, also diese Idee dahinter, eben diesen Splatter-Anteil, diesen roten Blutanteil so langsam zu erhöhen, bis du halt irgendwie auf der vierten, fünften Seite da diesen Effekt hast, toter Mensch im Blut versucht irgendwie mit Handy irgendwie Notruf abzusetzen, keine Ahnung.
Ja. Fand ich genial gemacht. Das ist natürlich dann echt auch ein geiler Anfang, genau. Auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, die drei...
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, also wenn ich hier, ich kann ja so ein paar Seiten kann ich ja zusammen mit unseren YouTube-Hörern mitgucken. Also es ist so sozusagen, eigentlich könnte man sagen, die obere Geschichte ist so zwei Drittel und unten ist ein Drittel, ne?
Ja, also so Prima Daumen vielleicht.
Aber es ist auch nicht durchgängig, ne? Also es gibt ja dann auch Seiten, wo das anders also, aufgeteilt ist.
Naja gut, also der Anfang, der ist halt singulär auf eine Geschichte bezogen, aber in der ersten Heftaufgabe ist ab Seite 9, 10, ja, da geht das eben diese Aufteilung so los. Und da hast du halt das konsequent bis zum Ende.
Und die untere Geschichte ist immer so ein bisschen rötlich, also stimmt das? Oder?
Ja, also der Hintergrund per se ist halt schon dieser Rotton, der Oberteil wird unten aufgegriffen.
Okay.
Deswegen fällt diese Aufteilung also nicht unbedingt auf, aber du hast da diese blauen, starken Töne und du merkst, dass da eine andere Geschichte parallel erzählt wird.
Also wenn du die Bilder dir anguckst, die ich jetzt sehen kann, genau wie die Leute von YouTube, dann ist es so, dass eigentlich nur die zweite Seite so gemacht ist und die anderen beiden Seiten so, keine Ahnung, da gibt es halt ein paar rote Panel und ein paar blaue Panel, wo ich fast davon ausgehe, dass das wieder diese zwei Geschichten
sind. Achso, ich habe gerade mal gesehen, also das stimmt, also bei der Vorschau auf Aftershock ist bei Heftausgabe 2 diese Aufteilung nicht mehr so gegeben.
Aber es scheint trotzdem noch diese zwei Geschichten zu geben, aber die wechseln dann den Aufbau so ein bisschen, ne?
Ja, vermutlich. Oder es wird dann der Fokus irgendwie anders gelenkt, also dass das ein bisschen mehr auf diese
Hochzeitgeschichte. Aber guck dir mal diese Bilder kurz an. Guck dir mal kurz dieses zweite Bild an in groß.
Ja.
Das sieht so seltsam, das ist mit der Hintergrund scheint entweder wieder ein Foto oder irgendwas mit 3D oder
wir
so.
Wir reden von dem, wo die alle so toasten, quasi dem Brautpaar zutoasten.
Genau, guck dir mal den Hintergrund da an, dieses Haus, das ist ganz typisch so ein Farbreduzierungsfilter von Photoshop. Da ist auf jeden Fall, also entweder ist ja auch egal, und auch die Häuser unten, weißt du, die sind auch so komisch echt aus, als wenn da echte Sachen reingesetzt sind. Und wenn man dann weiterguckt, dann ist sogar auch bei der dritten Seite dann die Bäume und so sehen auch wieder aus wie echt und dann Farben reduziert. Naja, ist egal, aber so ein bisschen nicht ganz konsequentes Artwork, finde ich. Aber eigentlich schön, aber
es funktioniert, sieht eigentlich schön aus. Fand es wirklich sehr, sehr ansprechend und war da echt
sieht schön
angetan.
Aus,
ja, also deswegen von mir klare Empfehlung, Best Reception. Cool aus.
Also ich finde vor allem diesen Part mit den zwei Geschichten, das finde ich total irgendwie, mal sehen, ob ich das wieder aus meinem Kopf rausbekomme oder ob ich irgendwann auch mal was rausbringe, wo ich vielleicht mal was Ähnliches probiere. Weil das ist, ich finde sowas immer interessant, wenn Leute probieren, mal so Comics, so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, die Grenzen so ein bisschen auszuloten. Ne? Da fand ich mal eine Sache ganz schön, das hatte ich hier mal vorgestellt, dieses Batman, der Rat der Eulen oder so.
Ja.
Da gab es so eine Szene, wo Batman so völlig fertig war und dann musste man auf einmal teilweise das Heft drehen oder weil der halt so durch war, dass der, also man hat dann richtig fast mit ihm mitgefühlt, dann gab es irgendwie fast so manchmal so eine Kreisbewegung, die man beim Lesen machen musste und sowas. Und das waren witzige Spielereien halt, ne, die es nicht so häufig gibt. Oder da ist ja auch Watchmen so ein bisschen bekannt für, dass man teilweise Szenen komplett, also die Panelaufbau und die Ausschnitte und so, dass die dann auch nochmal gespiegelt sind dann vom Ende und so. Also es ist, da gibt es echt krasse Sachen teilweise, aber wird halt trotzdem relativ selten gemacht und umso mehr fällt es dann auf, wenn es mal jemand versucht, mal ein bisschen was anderes.
So. Weil halt das wahrscheinlich auch vom normalen Lesefluss, wie du schon sagtest, hast du ja gefragt, ob es ablenkt. Aber
ja, aber es ist so ähnlich, guck mal, es ist so ähnlich wie wenn du einen Kinofilm, da gibt es ja auch manchmal welche mit Splitscreen und so. Und eigentlich ist es ja so, das lenkt zwar vielleicht auch ab, aber irgendwie ist es direkt immer originell, ne? Und warum darf man nicht mal im Comic originell sein sozusagen?
Das stimmt.
Naja, cool, super. Und es ist wieder sozusagen dein zweitbestes, das Beste kommt wieder am Schluss, oder
was? Ja, wobei ich hatte schon gesagt, das ist halt in dem Fall wirklich tatsächlich so eine Aufteilung aus Artwork, Geschichte, die alle gut sind, also
ja, hier könnte man wieder. Das sagst du aber auch eigentlich fast jedes Mal, glaube ich.
Ja, ich versuche mich halt irgendwie rauszureden.
Rauszumogeln, genau. Okay, dann kommen wir mal zu meinem nächsten. Wie gesagt, DC Black Label, entweder Nummer 1 oder Nummer 2 oder so. Batman Damned mit ganz namhaften Leuten, die da mitgemacht haben. Genau, nochmal ganz kurz zum Black Label. Wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt, aber vielleicht gibt es auch ab und zu mal jemanden, der zum ersten Mal hört. Also Black Label ist jetzt neu, Vertigo gibt es nicht mehr. Es lebe Black Label sozusagen. Das sind abgeschlossene Comics, die nicht Kanon sein müssen und man muss nicht die aktuellen Handlungsstränge kennen. Man will halt einfach ein cooles, abgeschlossenes Comic lesen, dann schnappt man sich so ein Black Label-Ding. Und da ist gleich das Erste, was mich irgendwie geärgert hat, und zwar man will ein cooles, abgeschlossenes Comic lesen und dann sehe ich auf einmal, das ist ein Dreiteiler. Beziehungsweise ich habe das dann gesehen, als ich es durchgelesen hatte. Aber egal, cool sind halt erstmal der Autor, Brian Azzarello, kennen wir, Zeichner Lee Bermejo oder wie auch immer man es ausspricht, Bermejo vielleicht auch oder sonst was, keine Ahnung. Die Kombo kennt man jedenfalls. Ich habe da auch mal, glaube ich, so einen Joker, das heißt einfach nur Joker, glaube ich, das Comic, was ich da mal vorgestellt hatte. Und ich glaube auch ein, zwei andere noch, weil die wirklich sehr sehr cool, sehr, sehr malerisch immer malt er die Sachen. Und den Autor, den kennst du ja auch,
war klar. Ja, 100 Bullets, Bullets und ich hatte noch irgendwas von ihm, was ich unheimlich gerne gelesen hatte. Hab's nicht so eine Vampirgeschichte? Naja.
Warte, ich sehe gerade hier, Batman Joker hat er gemacht.
Ja.
Batman Deathblow hat er gemacht, also der Zeichner jetzt. Batman Deathblow, oder haben die sogar nicht, vielleicht sogar zusammen im Team. Dann Lex Luthor, Mann aus Stahl und Before Watchmen Rorschach ist alles, glaube ich, das Team sogar, genau. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ist immer cool, wenn du so ein Team hast, die so kontinuierlich so wie,
abliefern.
Genau, gute Sache.
Mhm. Also, worum geht's? Batman liegt dem Tode nahe, könnte man sagen, blutverströmt in so einem Krankenwagen. So ein Pfleger versucht, ihm die Maske aufzuschneiden, um seine Identität zu lüften. Also einfach nur so, er nutzt sozusagen die Gelegenheit. In diesem Moment schlägt dann aber Batman den Pfleger um. Also so down kann Batman anscheinend gar nicht sein und stürzt dann zusammen mit dem Polizisten, der ihn bedroht aus dem fahrenden Auto. Also der bedroht ihn, als er dann anfängt, den Pfleger zu hauen und dann stürzt er zusammen mit ihm raus. Und zwar stürzt er raus direkt in eine düstere Gasse. Natürlich fährt der Krankenwagen gerade in dem Moment durch eine düstere Gasse, ist ja klar. Und da sind dann auch direkt ein paar Gangster, die Batmans schlechte Verfassung direkt ausnutzen wollen. Den Batman kennt man natürlich. Das ist nicht gerade der Gangsters, des Gangsters Freund, sage ich mal. Und dann, ich finde, also insgesamt halt echt direkt ein cooles, actionmäßiges Intro, das auch halt durch die extrem düstere Atmosphäre der Zeichnung wieder natürlich besticht. Und über den Panels steht dann allerdings so ein Text, den man nicht so richtig zuordnen kann, der irgendwie in so einer anderen Schriftart ist. Und ich wusste erstmal nicht, was das sein soll. Ich dachte, es handelt sich wahrscheinlich um Batmans inneren Monolog, hat aber irgendwie nicht so ganz Sinn gemacht. Jedenfalls flüchtet Batman sich dann weiter zu dieser Brücke und also, wie ich schon sagte, der ist halt im Grunde dem Tode nahe. Also das ist alles nicht ganz so elegant wie sonst. Stürzt dann auch ins Wasser und nachdem er noch Hilfe von Alfred dann angefordert hat, über irgend so ein Bettgerät, plumpst er halt ins Wasser so. Und irgendwie vermischen sich auch hier Wirklichkeit und Fiebertraum schon so ein bisschen. Batman sieht auf einmal seine Eltern, sieht Rückblicke und das ist alles ziemlich cool, sage ich mal. Denn wir kennen die Eltern ja eigentlich immer nur von dieser Szene, in der sie dann getötet werden. Oder ich kenne sie jedenfalls nur so wahrscheinlich. Ich muss immer den Namen Cracket checken, weil das immer so das wandelnde Lexikon für mich ist. Also wahrscheinlich hat er schon andere Sachen gesehen mit den Eltern. Ich habe noch nichts anderes gesehen. Und deswegen fand ich das irgendwie ziemlich cool, wie soll ich sagen? Diese Szene, dass die Eltern getötet wurden, wird ja immer so dargestellt, dass das eigentlich Bruce Wayne dann traumatisiert hat und er eigentlich erst dadurch zu Batman wurde irgendwie. Und da interpretiert man dann halt natürlich viel rein und natürlich sind die Eltern in meiner Vorstellung immer diese perfekten Eltern gewesen, die sowohl also die halt Bruce natürlich auch lieben, ne, und sich auch sozusagen, also so ein perfektes Paar irgendwie so, also so kennt man sie halt, wie sie da gerade aus dem, wie war das nochmal, aus dem Theater oder so kommen die, glaube ich, mit Bruce und werden dann halt
niedergeschossen, genau,
sozusagen. Ja. Und jetzt sehen wir aber hier, dass der Vater anscheinend irgendwie eine Affäre hatte und er Bruce sogar teilweise zu dieser Affäre mitgenommen hat und anscheinend jetzt durch dieses Ganze, also wie gesagt, es ist so ein bisschen fiebertraummäßig, deswegen weiß man nicht so genau, ob das alles stimmt, aber es scheint so, dass Bruce das auch irgendwie noch in sich drin hat und weiß und keine Ahnung, man interpretiert halt vielleicht zu viel, aber Batman hat ja auch immer so seine Probleme mit irgendwelchen Liebesbeziehungen, kann ja auch an sowas sozusagen liegen und ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, was da noch alles so enthüllt wird. Jedenfalls denkt Batman in diesem Zustand zwischen Leben und Tod, dass ihm dann Alfred zur Hilfe eilt. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht Alfred, sondern es ist der, Konstantin, ne? Den kennst du auch, oder?
John? Ja, Konstantin. Joseph Konstantin, genau.
Genau, der ist ja so ein Okkultist, würde ich ihn mal nennen oder so, ne? Was würde man, Beschwörer, was ist das?
Geisterjäger. Zauberer,
Geisterjäger auch, ja, irgendwie. Ja, und der erzählt ihm dann, dass der Joker ermordet wurde. Ja, und das war natürlich auch erstmal ein Ding so. Also ich hatte ja erzählt, dass die ganze Zeit des Comic hinweg so eine Erzählerstimme da oben war, so in dieser anderen Schriftart. Und jetzt findet man halt raus, dass das anscheinend die ganze Zeit Konstantin war. Und dann macht es auch so ein bisschen mehr Sinn, was da teilweise stand. Und ja, nicht nur er kommt vor, also ich muss jetzt auch mal ein bisschen, ich darf natürlich jetzt nicht das ganze Comic erzählen, aber ein bisschen was muss ich schon noch erzählen, dass, also Konstantin ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Fan-Favorite und es kommen aber noch ganz andere Figuren, die man kennt, vor. Da gibt es einmal diesen Deadman, diesen Geist, den ich eigentlich besonders cool fand. Der muss nämlich immer von Lebenden Besitz ergreifen und dann kann er nur ganz kurz in ihnen bleiben und muss dann wieder in den nächsten Körper. Das war irgendwie, also irgendwie ein interessanter Typ jedenfalls. Und insgesamt ist dieses Album, ja, kann man sagen, sehr düster natürlich, klar. Und fast so ein bisschen in Richtung Horror und erstaunlicherweise auch mal mit übernatürlichen Elementen, weil normalerweise kennt man Batman ja immer eher so als dieses, ja, weiß ich nicht, die ersten Comics, in denen er vorkam, waren ja Detective Comics und da ging es ja eigentlich immer, also Batman wird ja deswegen eigentlich immer geliebt, weil er eigentlich der Typ ist, der so ist wie du und ich, bloß halt so reich und deswegen so irgendwie sich das alles leisten kann. Natürlich hat er auch noch sein Trauma und sein Training und so, aber eigentlich ist er nur, also auch nichts anderes als irgendwie, weiß ich nicht, kannst theoretisch auch mal, gehst du 10 Jahre in einen Kampfsportverein, bist du eigentlich auch Batman sozusagen. Also jetzt übertrieben, aber so ein bisschen so kam der eigentlich immer rüber. Deswegen fand ich das ganz abgefahren, dass da auf einmal dieser, ja, dieser Okkultist oder wie auch immer und dann sogar dieser Geist da mit vorkam und auch noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht erzählen werde. Also mir gefällt es auf jeden Fall schon sehr gut, aber ehrlich gesagt verwirrt mich auch vieles hier und ja, ganz klar ist es halt so, dass mir das, glaube ich, besser gefallen hätte, wenn dieses Album nicht halt in 3 Teilen aufgeteilt gewesen wäre, weil viele von diesen Handlungssträngen und Charakteren werden hier echt nur kurz angeschnitten und ich verstehe das einfach nicht so in dieser Kürze und so. Also natürlich jemand, der sich besser in der Welt auskennt, also so oder wie auch immer, der kennt es wahrscheinlich und der hat ja wahrscheinlich kein Problem. Mir fehlt da wahrscheinlich einfach das Hintergrundwissen, so denke ich. Aber so ein bisschen, ja, hat ja, also das Black Label, fand ich, hat ja damit geworben, so hatte ich es jedenfalls verstanden, dass man sich nicht so auskennen muss, um diese Sachen zu lesen vom Black Label. Und deswegen fand ich das so ein bisschen, ja, milde, enttäuschend, aber irgendwie, mir hat es halt sehr gut gefallen. Ich will bloß gerne eigentlich wissen, wie es weitergeht, so.
Also du meinst, also es ist noch nicht so ganz befriedigend im Sinne von abgeschlossen für dich?
Ja, also, warte mal, ich guck mal kurz, wie viele Seiten es sind. Das ist, glaube ich, wieder dieses typische 40, 48 Seiten oder so steht das hier irgendwie. Vielleicht sind es ja auch 60, aber das sind halt auch sehr, sehr große Bilder. Also teilweise sind da auf diesen riesengroßen, das ist überformatig, also so wunderschön gemacht, so ein richtiges Album halt, ne? Aber da sind halt öfter echt auf diesen über DIN A4 großen Seiten sind da nur 3 Panels oder so und dann riesengroße Schrift auch und so. Also ich kann mir vorstellen, dass das in den USA ganz normal als Heft erschienen ist. Und hier haben sie es halt so richtig aufgebläht und dadurch ja, also man liest da echt schnell drüber und so und da, also da wird einfach noch nicht so viel erzählt, beziehungsweise es wird viel erzählt, aber eher so angeschnitten und ja, man müsste wahrscheinlich die alle 3 lesen, damit man das versteht so alles oder damit ich das verstehe jedenfalls.
Klingt trotzdem interessant und Brian Lazzarello, cool. Wollte ich gerade sagen, ist Marz nach immer Tipp, gab es nicht, ist das nicht Moonshine irgendwie das Neueste von ihm, was jetzt nicht irgendwie so einer der ganz großen Titel ist, sondern sein eigenes Ding ist. So eine Werwolf-Geschichte irgendwie. Sein. Prohibition, Werwolf-Geschichte. Hatte ich, glaube ich, auch den ersten.
Ich guck gerade mal.
Das erste Heft mal besprochen.
Aber das war ein anderer Zeichner, ne? Mhm. Ja, ist auf jeden Fall von ihm, genau, mit Eduardo Risso.
Genau, Eduardo Risso. Mhm. Na gut, stimmt. Also Daumen hoch für Batman, ein Titel aus dem DC Black Label. Und genau. Weil du dich ja beschwert hast, dass von Image lange Zeit nichts kam, ist mein letztes Heft und eine Miniserie.
Na, Oblivion Song ist ja auch Image gewesen, aber klar.
Ja, aber das habe ich ja nicht vorgestellt, sondern du, also ich heute nicht.
Stimmt.
Ist von Chip Zdarsky und wer sich sagt Chip Zdarsky, kenne ich. Entweder wahrscheinlich von Spider-Man, Daredevil oder vielleicht noch eher von Sex Criminals. Der schreibt halt auch abgedrehte, coole Geschichten, ist selber halt, glaube ich, der ist Comiczeichner, also alles in allem, Comiczeichner, Schriftsteller, Illustrator, Designer, macht halt extrem provokante Bücher, die alle, also außer wahrscheinlich die Daredevil und Spider-Man-Geschichten, aber Sex Criminals ist halt irgendwie cool gemacht. Und hier ist es halt auch so, das heißt, The White Trees ist so ein oversized 2-Ausgaben-Heft mit, ich habe es nicht gezählt, ich glaube, es ist vielleicht 40, 50 Seiten pro Heft. Und auf dem Cover sind zu sehen, ja, so ein
Fabelwesen.
Ja, Fabelwesen. Also so ein Löwenverschnitt mit einem Bart, dann so ein Elf mit Pfeil und Bogen und so ein, ich sag mal, ganz klassischer Kämpfer mit einem Schwert, die unsere drei Protagonisten in dem Buch sind, die in so einer Fantasy-Welt leben, nämlich diesem die Black Sand. Und da gab es, wenn ich es recht zusammenkriege, einen Krieg und 20 Jahre später irgendwie kommen die wieder, weil wieder irgendwie was auf Messers Schneide steht. Das fängt insofern ganz gut an. Da gibt es so eine große Black Sand-Karte, das erinnert so an Herr der Ringe, so hier Middleworld und tralala. Und da ist es eben Midworth, Warlands, Windholding und Trilonia, die gleich irgendwie das Gefühl geben in dieser Geschichte. Da ist irgendwie noch ein bisschen mehr Tiefgang. Also da ist so eine fabelhafte Welt, so à la Herr der Ringe. Und wie gesagt, das Skript oder die Geschichte ist von Chip Zdarsky. Das Line-Artwork ist von Chris Anker und die Farben sind von Matt Wilson. Und Artwork-technisch grandios, geschichtentechnisch grandios und die Farben sind ebenfalls in meinen Augen wirklich toll gemacht. Also wir sehen dann diesen...
Schick aus, ja, diese Sonnenaufgang und so ganz abgefahrene Farbpalette,
ja, genau, so ein bisschen so Violett-Töne, cool, also nicht dieses klassische, es geht die Sonne im Meer auf, es ist alles Gold getaucht, sondern eher so fast so eine Sonnenuntergangsstimmung, so diese Blue Hour, keine Ahnung. Und ja, wir sehen halt, das ist eine Welt, die auf der einen Seite eben sehr archaisch ist, also du siehst halt diesen Typen mit so einem Handflug dahinter, eine Schubkarre. Und auf der nächsten Seite war es, glaube ich, dann gleich so ein Königreich, so das in den Wolken ist, so eine großen Türme, große Festsäle, wo er quasi gerufen wird vor den König, der sagt quasi gegnerischen Truppen wollen uns überrennen, ihr müsst wieder was machen und kämpfen. Und das sind halt diese drei alten Gefährten, Löwe, dieser Elb. Und der Mensch wehrt sich erst und dann bereden die, also bedrängen sie ihn so, dass er doch seiner Pflicht danach kommen soll. Und man merkt aber irgendwie zwischen dem Elfen und diesem Löwentypen, da ist was. Also da ist schwingt immer irgendwie so eine seltsame Chemie mit. Und wie sich im Nachhinein herausstellt, ist die Tochter dieses Löwenmannes da entführt worden. Und seine Frau ist aber mit diesem Elfen zusammen, also diese verschiedenen Mischwesen, und sie suchen das nun. Die Kinder sind halt irgendwie miteinander verbunden und das ist so eine leicht erotisch aufgeladene Handlung, deswegen Chip Zdarsky, der macht das bei ganz vielen Büchern so. Und dann gibt's was für dich, da kommt irgendwann so ein großer Drachen, der etwas bewacht und sie kämpfen da und unser einziger Mensch, der steht da und hat quasi so den Drachen vor seiner Axt, die er in den Händen hält. Die beiden schauen sich in die Augen und was macht der, weil der Drache angekettet ist an einer Kette? Er löst die Kette. Also man muss hier ein bisschen aufpassen jetzt, was er mir so erzählt, weil es ist halt nur zwei Hefte Mini-Ausgabe. Aber
du hast nur eins gelesen, ne?
Ich habe nur das erste gelesen, ich habe es auch noch nicht geschafft. Und dann kommt man in so einen, ich sage jetzt mal, Feenwald, wo Träume wahr werden. Und dann erlebt der Elf homoerotische Abenteuer mit dem stark phalluslastischen Teufel, der Löwenmann wird bezirzt von ganz vielen, ich glaube, Frauen und Männern, nur der Mann kann, also dieser Menschmann, der kann diesen ganzen Verlockungen widerstehen und holt seine Freunde quasi da raus und wird aber von Geistern der Vergangenheit heimgesucht und das ist halt...
Witzig, genau das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ich habe hier ja auch so ein paar Bilder mir angeguckt nebenbei und da hatte ich mich gewundert, bei den Bildern, die man sehen konnte hier online, warum das M ist, also M for Mature, ne? Also für Erwachsene.
Ja, also spätestens in diesen Szenen wird es klar und wie gesagt, ich glaube, es ist halt die Tochter des Mannes.
Also der Elf hat auch sowas sehr irgendwie fast weiblich, androgyn, fast so ganz zart und irgendwie, ja, jetzt wo man es sagt, könnte man, also ja.
Naja, der hat so beides irgendwie. Also das ist halt, also das ist schon, ja, also ein seltsames
Aber das ist Comic. Nicht, also das ist eigentlich nicht der, also da, darum geht es nicht hauptsächlich. Nee, es geht
schon um dieser, ja.
Die Fantasy-Geschichte eigentlich.
Soll man sagen, diese Liebeskinder, wie bei Romeo und Julia, also zwei, die vielleicht nicht zusammen dürfen, rennen fort und die Eltern suchen sie jetzt und die Eltern verbindet aber mehr als jetzt, dass es nur ihre Kinder sind, sondern die einen sind quasi ein Paar über Ecken, weil ja, mit denen verwandt und tralala irgendwie, es ist schon alles ein bisschen fantastisch, also sehr fantastisch irgendwie, aber in der Art und Weise, wie es erzählt worden ist irgendwie, wie gesagt, es sind nur zwei Hefte, die ihr euch da kaufen müsst, das sei damit.
Ja.
Ich sag mal 10 € für zwei Hefte, keine Ahnung. Weiß nicht genau, wie der.
Das ist echt billig. Und nutzen die dann diese Oversize? Wird das genutzt? Also findest du, hat einen Mehrwert dann?
Ja. Also es ist, weil die Geschichte, ich glaube, wenn du das ja mal jetzt du hättest vielleicht auch 3 Heftausgaben draus machen können, aber dann hättest du an irgendeiner Stelle das unterbrechen müssen, wo es wahrscheinlich unpassend gewesen wäre, weil die dann irgendwann in diesen Feenwald, sagen wir mal, wo halt ein Heft normalerweise enden würde, einsteigen und du würdest im nächsten Heft gleich in dieser, ja, ich sag mal, erotisch aufgeladene Szene landen, dann würde das irgendwie nicht passen. Also insofern ist das schon gut gewesen.
Also warte mal ganz kurz, dieses Oversize bedeutet doch, halt DIN A4 oder größer
nicht
ist, oder
größer,
heißt es einfach mehr Seiten?
Mehr Seiten.
Ah, mehr Seiten.
Mehr Seiten.
Ach so.
Also das heißt
aber
nur...
okay, das ist aber auch fair, dann 4,99 €. Also
das ist so quasi...
Oder 4,99 € auch.
Ja, da kriegst du, wenn du jetzt beide Hefte hast, sind das halt so ungefähr 100 Seiten Comic. Also das ist schon okay. Also das vielleicht ist 80
geil, ja.
Und cool. Das ist halt Artwork-technisch, also die Farben machen viel aus. Also nicht unbedingt das Line-Artwork, vielleicht, das ist auch gut. Also es ist nicht irgendwie anstößig im Sinne von eckt irgendwie an, sondern... Die Farben, die dahinter sind, ist schon ziemlich gut gemacht. Und wie gesagt, ist abgeschlossen. Das letzte Heft, also das erste kam im August, glaube ich, raus, das zweite im September.
Ich habe gerade gesehen, es ist ausverkauft und deswegen wird es gerade gereprintet.
Sehr geil.
Anscheinend mit einer neuen, mit neuen Cover.
Dann könnte es schwierig sein, dass vielleicht, ich guck mal nebenbei bei Comic Review, bei Comic Room Hamburg, das noch gelistet ist. Ja, nee, aber das sind so meine Tipps diesmal. Also ich fand wieder sehr vielfältig, sehr unterschiedliche Bücher, eine tolle Mischung, also die wieder einmal zeigt, ich wiederhole mich an dieser Stelle, wie vielfältig das Medium Comic ist und wie viel man überrascht werden kann immer noch.
Aber meine waren doch auch ganz schön,
ja,
oder?
Ja, ging so, ne? Also hättest du dir ein bisschen mehr Mühe geben können, überhaupt nicht zu finden, White Trees Card bei Comic Room Hamburg. Das ist doof.
Ja, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich nächstes Mal wahrscheinlich dann das, wie heißt es nochmal, der große Indienschwindel, würde ich wahrscheinlich nächstes Mal versuchen vorzustellen. Und ich habe noch ein paar andere Sachen. Eins aus der Schweiz zum Beispiel, eine schöne Sache. Und noch was, ja, ich habe ein paar schöne Sachen hier wieder auf jeden Fall auf dem Tisch, die ich lesen will oder muss.
Ja, muss, nur für mich, ne? Das ist ja schon fast Weihnachten dann quasi, wenn wir die nächste Ausgabe raushauen.
Ach du meine Güte.
Ja, ja. Die Zeit verfliegt. Eben war noch Ostern und jetzt ist Weihnachten. Nee.
Ja, wahrscheinlich gibt es jetzt dann, wenn ihr diese Folge hört, gibt es wahrscheinlich schon einen Osterhasen.
Im Vorverkauf.
Supermarkt deines Vertrauens.
Das könnte sein. Nee, aber wir sind auf Tipps, wenn ihr mal wieder was habt, was wir nicht besprechen, was irgendwie draußen ist, wo ihr sagt, lenkt mal euer Augenmerk darauf.
Dann, was gerade auf der Street gerade heiß ist.
Ja, aber dann ist es fast eigentlich wieder uncool. Wenn es zu heiß ist, zu heiß darf es auch nicht sein. Ihr merkt schon, wir haben den neuen Asterix nicht besprochen. Nicht, weil er schlecht ist oder weil irgendwie, sondern weil Asterix sicherlich gut ist.
Hat schon genug,
aber hat genug Werbung.
Genau. Nee. Also ich werde wahrscheinlich, aber vielleicht mache ich das sogar nächste Woche auch. Nächsten Monat. Also mir juckt es natürlich auch in den Fingern. Ich habe tatsächlich noch nicht mal gekauft, aber ich bin natürlich auch interessiert, was damit ist. Oder wie der ist. So, das hört sich ja ganz interessant an, irgendwie dieses Mädel in der Hauptfigur.
Naja, aber das ist wieder ein typischer Fall von Pubertären. Also ich habe es auch noch nicht gelesen, habe bloß quasi so überflogen. Wird ja mittlerweile, das fand ich so interessant, auch bei im Supermarkt, bei Lidl. Gibt es Aufsteller von Egmont?
Ehrlich?
Ja. Kannst du das Paperback kaufen? Also zumindest bei uns hier auf dem Dorf. Das überall so ist.
Wahnsinn.
Also finde ich einen coolen Marketing.
Aber ich meine, natürlich an jedem Zeitungskiosk sieht man es, ja.
Ja, aber auch jetzt, wie gesagt, im Supermarkt deines Vertrauens.
Krass. Ja. Das ist echt so heftig, Asterix. So ein Mega-Hit. Na gut, mal sehen, was wir nächstes Mal haben. Ich würde mich wieder hat mich gefreut, dass ihr letztes Mal auch wieder so schön kommentiert habt. Würde mich freuen, wenn ihr diesmal auch wieder schön was zu sagen habt. Wir antworten ja meistens auch. Oder vielleicht machen wir auch mal wieder eine Folge, in der wir ein bisschen eure Fragen beantworten.
Q&A.
Also mir hat es jedenfalls wieder Spaß gemacht.
Ja,
ne?
Ja, du warst dabei, deswegen hat es mir nicht so Spaß gemacht. Was soll ich machen?
Oh,
ja, geht nicht anders.
Fiesling.
Du alter,
jetzt kann ich wieder nur schlecht
alter
schlafen.
Militanter Veganer. Es ist ja furchtbar.
Es muss auch noch mal kurz reingebracht
natürlich
werden.
Natürlich. Es war ja am Anfang schon mal kurz dabei, glaube ich. Ja, weiß gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Gut, nee, also hat Spaß gemacht und macht uns Spaß. Sonst würden wir das ja auch nicht machen. Wir machen das ja nicht des Geldes.
60 Ausgaben,
nicht
Leute.
Nicht des Geldes wegen.
Wir müssen mal wieder unsere Wunschliste vervollständigen.
Och, ich habe das schon lange nicht mehr.
Könnt ihr mal wieder Danke sagen dafür, dass wir so lange
Zwinker, Zwinker, Smile, Smile.
Diese Strapazen auf uns nehmen und Comics lesen, um
Gottes
Willen.
Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, bei mir sind tatsächlich nur, na, ich weiß gar nicht, Wunschzettel. Ich glaube, es sind sogar nur Bücher. Tatsächlich nur Bücher. Ach, egal.
Ja, Comics haben wir ja alles, wa?
Wir sind ja wunschlos glücklich. Wir sind ja schon glücklich, wenn man uns hört. Mehr ist ja, das ist ja.
Aber es könnte sein, dass wir nächstes Mal Star Wars auch vorstellen. Ne?
Oder zwischendrin, ne? Also je nachdem, wann es rauskommt. So als
ja,
Special.
Genau.
Special. Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein. In diesem
danke
Sinne.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, warum sagst du das? Das ist mein Satz. Dann halt nicht. Also schön, dass ihr da wart, zugehört habt.
Achso, dann musst du aber sagen, guten Abend, musst du jetzt sagen.
Guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über das Serien und so. Ach nee, Comics und so.
Die zweite Ausgabe? Okay.
Das ist die zweite. Jetzt geht der indirekte Teil, der nur für bezahlende Abonnenten. Also insofern, wer bezahlt hat, der hört jetzt weiter und wer nicht, der hört einfach nur die Abschlussmelodie.
Habe ich selber noch nie gehört.
Siehst du bezahlst doch nicht. Tja. Dumm gelaufen.
Schlaf
schön. Tschüss.
Guten Abend. Ciao. Hunting down comics.